Der schwedische Sonderweg ist vorbei und das Ergebnis steht auch fest. Es war ein Desaster.
Länder, die auch im zweiten Lockdown eine höhere Reduktion der Kontakte erreicht haben, wie zum Beispiel Belgien und Irland, waren bei der Reduktion der Infektionszahlen erfolgreicher.
Unser sogenannter Soft-Lockdown, der kann gar nichts, der ist hilflos. Nein, der irische Einsperr-Lockdown, der hat's genau richtig gemacht.
Wenn man dann bedenkt, dass die Impfbereitschaft hierzulande ja immer weiter fällt, laut einer neuen Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland liegt die nur noch so bei rund 50%, beim medizinischem Fachpersonal sogar noch darunter.
Wie kann es eigentlich sein, dass ihr es schafft, so einen enormen Vertrauensverlust in der Bevölkerung bei Krankenhausmitarbeitern zu generieren, dass die lieber Covid-19 kriegen als eure Impfung? Denkt mal darüber nach.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Auf geht's ins neue Jahr. Hier ist Folge 69. Es ist der 7. Januar 2021. Mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, wir sind natürlich auch im neuen Jahr sehr gerne wieder für Sie da. Und auch schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben einige gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst, auch viele Pläne. Benjamin hat übrigens sein Hemd gebügelt. Ich glaube, das war der erste umgesetzte neue Vorsatz.
Ein Versprechen.
Aber ansonsten haben wir uns natürlich auch vorgenommen, wieder zu recherchieren.
Ja, nach meinen Informationen gibt es jetzt Covid-20. B117, das ist die Mutation, auf die werden wir heute sicherlich auch am Rande zu sprechen kommen. Ansonsten beginnt das neue Jahr natürlich, wie das alte aufgehört hat. Coronavirus, natürlich, und Lockdown. Der neue Lockdown ist da. Ich weiß gar nicht, wie wir den eigentlich durchnummerieren sollten. Der erste Lockdown, der zweite, der dritte, dann ist das jetzt wahrscheinlich der vierte, der jetzt frisch beschlossen wird. Mhm. Wir gehen davon aus, dass diese restriktiven Maßnahmen sich noch einige Monate hinziehen werden. Könnte allerdings anders sein, wenn die Politiker mal mit unseren Augen aufs Ausland schauen würden.
Ja, und wir machen heute genau das. Sagen wir mal so, dass ein harter Lockdown das Allheilmittel ist, das können wir heute widerlegen. Und genauso werden wir dabei auch so manchen deutschen Mainstream-Experten und Politiker widerlegen. Auch das ist allerdings nicht alles, was wir heute auf dem Zettel haben. Wir schauen auch auf das andere angepriesene politische Allheilmittel, den Impfstoff.
Oh, da wurde es ja richtig brisant. Es kriselt auf einmal in der Großen Koalition. Die Sozialdemokraten sind tatsächlich der Meinung, dass zu wenig bestellt wurde vom hochgelobten Impfstoff. Also so wollen wir das mal nicht bestätigen. Und ich glaube, da draußen gibt es jede Menge Impflinge, die eine Meinung dazu haben, und Menschen, die absolute Impfgegner sind, die auch eine Meinung dazu haben. Und wir werden heute vermitteln und vielleicht auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da jetzt genau gemacht wurde.
Das ist wohl richtig. Aber zunächst einmal, da wollen wir und müssen wir uns auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben über die Feiertage, Weihnachten, Neujahr, zwischen den Feiertagen so viel Post bekommen, E-Mails, auch Karten, die wir bekommen haben. Das hat uns richtig gut gefallen, als wir dann hier jetzt nach unserem Urlaub in die Redaktion gekommen sind. Wir hatten viel zu lesen, das hat richtig Spaß gemacht. Das ist natürlich wirklich eine tolle Danksagung, die Sie uns da gegeben haben für Basta Berlin. Herzlichen Dank.
Viele Grüße auch auf jeden Fall auch auf diesem Wege noch einmal zurück. Auch Jahresrückblick und Weihnachtssendung wurden gut angenommen und wir freuen uns, dass wir jetzt wieder hier sind. Ich gebe zu, dass ich jetzt noch 115 ungelesene E-Mails im Postfach habe. Ich weiß nicht, ob ich das alles nacharbeiten kann. Fühlen Sie sich auf jeden Fall wärmstens gedrückt und wir versuchen im kommenden Jahr natürlich auch, oder in dem Jahr, was jetzt begonnen hat, versuchen wir auf jeden Fall alles zu lesen und Ihnen dann im Idealfall auch zu antworten.
Absolut. Schreiben Sie uns auf jeden Fall weiterhin auch sehr gerne an bastaberlin@snanews.de. Und wenn wir übrigens gerade dabei sind, sehr gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren. Das steigert immer die Reichweite. Und neuerdings sind wir ja auch auf unserem Kanal Basta Berlin auf Telegram aktiv. Da können Sie so einen schönen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit bekommen.
Ja, zum Beispiel Silvester. Es war wirklich mein Küchentisch, es war wirklich mein Raclette-Grill und es war wirklich mein Feuer mit Sterilium, was ich wirklich gemacht habe. Habe ich da zum Beispiel gepostet. Also bei Telegram freuen wir uns sehr, wenn Sie dabei sind. Das ist auch so eine kleine Absicherung, falls man uns irgendwo anders nicht mehr sehen kann. Da werden Sie uns auf jeden Fall weiterhin finden. Aber erstmal genug der Eigenwerbung. Wir wollen jetzt loslegen mit einer Zuschauermail und da geht es nach Baden. Alex hat uns geschrieben, schon mehrfach, und er hat uns von den Heiner Ultras erzählt. Das ist eine Gruppe, die sich digital in ganz Deutschland zusammengetan hat, um die Corona-Politik kritisch zu begleiten, und zwar bei Social Media, unter anderem Twitter.
Genau. Und Alex schrieb, Ich durfte bei den Heiner Ultras so liebe Menschen kennenlernen. Ein echter Querschnitt der Gesellschaft. Von jung bis nicht mehr ganz so jung, von Arbeiter bis studiert, von abgedreht bis konservativ. Einfach alles dabei. Wir lachen zusammen, wir leiden zusammen, wir geben uns gegenseitig Hoffnung und wir versuchen mit Humor und Fakten das Leben ein bisschen bunter, informativer und besser zu machen. Gerne mit Ironie und Satire, aber ohne Boshaftigkeit. Und ich möchte allen Heiners Danke sagen, dass sie so sind, wie sie sind. Und dass sie mir so gut tun in dieser chaotischen Zeit.
Ja, also Grüße gehen raus an die Heiner Ultras und Sie können sich mal selber die Truppe anschauen, ob die was für Sie ist. Dann müssten Sie dann beispielsweise zu Twitter gehen, Hashtag Heiner Ultras, dann finden Sie da einiges. Es soll wohl auch WhatsApp-Gruppen geben. Ja, und auf jeden Fall ist es toll, dass so viele Menschen sich zusammengeschlossen haben in diesen schwierigen Zeiten. Aber ich habe mir die Heiner Ultras auch angeschaut. Mhm. Die sind schon Ultras.
Ja, ja, ja.
So ist das nun mal. Ja. Und ich finde es wichtig, dass man sich auf in alle Richtungen bildet. Mhm. Und jetzt sage ich mal was Gemeines. Ich weiß nicht, wie es ankommt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe seit 20 Jahren keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr konsumiert und keine normale Zeitung mehr gelesen, bin ich da nicht ganz überzeugt von dem Konzept. Ich bin von diesem Konzept nicht überzeugt, denn ich bin der Ansicht, dass man das auf jeden Fall tun sollte. Man sollte auch andere große Medien konsumieren. Man sollte auch andere kleinere Medien konsumieren, unter anderem auch uns, und dann eine Meinung bilden. Ansonsten geht man immer in die gleiche Richtung. Und wir dürfen nicht immer in die gleiche Richtung gehen. Also
breit informieren ist immer wichtig. Absolut. Ja, klar. Wobei ich sagen muss, dass ich Twitter mittlerweile nicht mehr zu meinen noch nicht mal Haupt-, auch nicht Nebeninformationsquellen zähle, weil ich mich einfach auf Twitter nur noch aufrege.
Das mache ich dann für dich.
Ja, genau.
Und das ist ja auch, ich meine, deswegen heißt es ja auch alternativloser Podcast, weil wir versuchen, alles abzudecken. Wir werden in dieser Sendung zwei Podcasts erwähnen. Der eine ist Spiegel 8 Milliarden und der andere ist Professor Drostens Podcast. Und die müssen Sie dann also nicht mehr hören, weil wir das für Sie abdecken, ist ja kein Problem.
Absolut, so ist es. Vielen Dank auf jeden Fall an Alex. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Und ja, eine weitere E-Mail, die kam am Montag von Jens. Den Namen haben wir übrigens geändert, denn er will nicht, dass seine Frau Probleme bekommt.
Ja, seine Frau ist nämlich Impfärztin, nicht, dass sie Probleme mit ihnen bekommt. nein, natürlich, weil sie uns da möglicherweise auch interne und Geheimnisse verrät. Und das soll dann natürlich anonym passieren. Also, Jens hat uns geschrieben: Es wird zurzeit viel geschrieben, dass Impfwillige keinen Termin für eine Impfung bekommen. Zum Glück, es gibt ja auch niemanden, der sie impfen könnte. Hm. Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung Berlin Mitte Dezember angefangen hat, Dienstpläne zu veröffentlichen, wo Ärzte sich für eine der 6 Impfzentren plus Mobilteams eintragen konnten, wurde dies dann alles storniert. Und das zweite Mal wurde es dann nochmal kurz vor Jahreswechsel storniert. Ganz abgesehen, dass Ärzte in der Regel nicht zu Hause warten, bis der Senat sie anruft, dass sie gebraucht werden, frage ich mich, wie man kurzfristig die Dienste belegen möchte.
Ja, also in Berlin ist die Frage, was fehlt jetzt zuerst? Der Impfstoff, die Ärzte, der Impfling.
Ist durchaus denkbar.
Ja, seit Montag sollen ja die über 90-Jährigen in der Arena hier in Berlin-Treptow geimpft werden. Stell dir vor, es ist Impfung und keiner geht hin. Also die Bild-Zeitung, die berichtet von knapp einem Dutzend alter Menschen. Auch unser Reporter Valentin Raskatov war vor Ort. Der gehört nicht zu den alten Menschen, sondern zu der journalistischen Gilde. Der war vor Ort und der sagt uns, also da kamen so ungefähr 20 Mediziner auf einen Impfling.
Und die Ursache sei wohl gewesen, dass die Briefe zu spät verschickt wurden. Also man hat sie dann am 29. Dezember in die Post gegeben. Dann kam Neujahr, dann kam dieses und jenes. Das heißt, die über 90-Jährigen, die dann also Briefkasten warteln mussten, um ihren Impfbrief rauszuholen, Termin machen. Ja, die haben das gar nicht rechtzeitig bekommen. Also die Menschen, die an die Spritze dürfen, die wussten nichts davon. Dann gab es aber noch die Menschen, die gerne an die Spritze wollten, aber den Stoff nicht bekommen haben. Und davon haben wir auch einen an das Mikrofon bekommen.
Ja, ich stehe hier vor dem Impfstützpunkt Treptow-Köpenick. Bin mit der Bahn hier angereist, um als über 80-Jähriger mich impfen zu lassen. Jetzt werde ich hier an der Tür abgewiesen, weil ich keine schriftliche Einladung von dem Senat zugestellt bekommen habe. Die Frage ist, wann passiert sowas? Hier ist nicht viel los. Ich könnte sofort geimpft werden. Alle Vorbereitungen sind da. Ausweis dabei, Impfausweis. Aber ich werde wieder weggeschickt.
Ja, das ist Berlin. Zusammenfassend kann man also sagen, mit den konkreten Maßnahmen gegen das Virus klappt's nicht. Kontaktverfolgung gescheitert. Schulstart verbaselt. Der Impfstab, der holpert. Und die Novemberhilfen, die kommen im Januar hoffentlich. Also was klappt denn jetzt eigentlich wirklich?
Lockdown. Lockdown geht immer. Dicht machen, nichts geht mehr. Also Laden abschließen, Schlüssel wegschmeißen, das klappt auf jeden Fall in Deutschland. Und darum ein neuer Lockdown. Deutschland bleibt im Lockdown. Anfang November sollte es ja losgehen mit dem sogenannten Wellenbrecher-Lockdown. Wie lange machen wir das jetzt? Vielleicht 2 Wochen? Vielleicht 4 Wochen? Nun ja, 1,5 Monate später gab man dem Kind dann einen neuen Namen. Dann kam der härtere Lockdown.
Ja, richtig. Ab dem 16. Dezember bis zum 11. Januar. Naja, und auch der wird natürlich jetzt, wie wir mitbekommen haben, in dieser Woche verlängert. Jetzt ganz neu, ab einer Inzidenz von 200 gibt's Muttis Gassileine. Also 15 Kilometer Umkreis sind erlaubt. Alles darüber wird ziemlich teuer, was Bußgelder angeht. Naja gut, der Berliner, der kommt jetzt eh in diesem 15 Kilometer Radius relativ weit in der ganzen Stadt. Und in Berlin gilt der ja auch nicht. Also man kann in Berlin vom Süden ganz in den Norden, wobei, was will man, ganz im Norden. Aber nichtsdestotrotz,
hör mal, da bin ich aufgewachsen.
Aber nicht in Spandau.
Das ist ja der Nordwesten. Ich bin ganz im Norden aufgewachsen.
Naja, gut. Und jetzt
war
bist
schön
du hier
da
im Süden.
Aber wir wollen dich da auch nicht, Herr Joppa.
Ja, ist okay. Aber auf jeden Fall, wenn sie denn dann doch mal erwischt werden sollten und außerhalb dieser Gassi-Leinen 15 Kilometer Radiuszone sind, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Was führt sie jetzt hier nach Lüdenscheid? Reisegrund?
Also es ist ja schon ja, wirklich, kann ich dir sagen, ich habe Konsens TV geguckt bei SNA und wollte mir mal die neue Einkaufszone von Lüdenscheid angucken. Das ist der Grund. Also
das gilt als Grund dann übrigens nicht. Aber es sei ja auch mal diskutiert, was ist denn jetzt ein Grund? Also das liegt ja auch teilweise dann wirklich in der Einschätzung des jeweiligen einzelnen Polizisten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Entschuldigung, aber meine Mutter oder Oma, 90-jährig, wohnt weit außerhalb dieses 15-Kilometer-Radius, aber die wohnt alleine, hat sonst keine Angehörigen. Ist das ein Grund? Der eine Polizist kann sagen ja, der andere nein. Man weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Also auf jeden Fall, Arbeit ist weiterhin ein Grund.
Natürlich. Ja, sicher. Auf Arbeit geht ja einiges, was im Privatleben nicht gilt. Also
noch.
Nur noch eine Person treffen, ja? Sie dürfen nur noch eine Person einladen. Aber Sie werden noch erfahren bei uns, das ist noch ein Soft-Lockdown, das geht noch härter. Aber
ja,
wir nennen das jetzt mal hart härter Deutschland.
Ja.
Also wir gucken jetzt mal auf den Lockdown, den wir jetzt bekommen haben, beziehungsweise auf das, wie das alles so begleitet wurde. Also egal, ob in den Talkshows oder in den großen Medien oder eben bei dem von Herrn Marcel Joppa verachteten Twitter, die Lockdown-Liebhaber, die waren sich einig. Also Deutschland kam zu spät, Deutschland war zu weich. Die Toten des Dezembers gehen auf das Konto der unverantwortlichen und viel zu laschen Politiker und auf ihr Konto, nämlich auf das Konto der Bürger, die viel zu verantwortungslos gewesen sind.
Ja, und genau solche undifferenzierten Äußerungen, die gehen uns ziemlich auf den Zeiger. Also wir sind gegen Extremismus, aber auch gegen Extremismus, der vorgibt, Menschenleben zu retten. Auch sowas ist Extremismus. Darum blicken wir jetzt mal nach Irland.
Irland, wunderbar, schön und grün. So sagt man sich das, kann man auch toll Steuern sparen. Fragen Sie mal die großen Weltkonzerne. Also, in Irland, da hat das Coronavirus ab Mitte September wieder an Fahrt aufgenommen. Also es ging los bei rund 250 positiven Tests pro Tag. Dann ging es aufwärts auf bis zu 1300. Das war dann am 18. Oktober und 1300 für die Insel, das war zu viel. Ein Lockdown musste her.
Ja, als erstes europäisches Land in der Europäischen Union, das muss man glaube ich, expliziter sagen, da ging Irland dann in den zweiten Lockdown. Am 20. Oktober, da wurde der Einzelhandel geschlossen, private Besuche, die wurden einfach komplett verboten. Schulen, die blieben offen, allerdings mit geteiltem Unterricht.
Während in Deutschland also die positiven Testzahlen immer weiter steigen und die Kanzlerin ihre berühmte Weihnachtsmilchmädchenrechnung gemacht hat, ausgeknobelt hat, geht Irland in den Lockdown. Und ja, das könnte natürlich auch was für uns sein. Wir haben hier einen Graphen für Sie aufbereitet und da sehen wir, der sieht richtig gut aus. Lockdown-Befürworter haben gefeiert. Die zweite Welle verzieht sich innerhalb von weniger als 3 Wochen. Und das wurde dann auch wirklich mit großem Applaus begleitet.
Klar.
Wir haben heute für Sie mal nicht die üblichen Verdächtigen. Also wir haben nicht den Professor Drosten, wir haben nicht den Lothar Wieler, wir haben auch nicht den Karl Lauterbach. Wir wollten heute mal 2 Damen der Schöpfung zu Wort kommen lassen. Das sind sie nämlich bei uns bislang noch gar nicht.
Mhm.
Und wir wollen beginnen mit Frau Professor Dr. Drosten.
Fast.
Also, es ist nicht wirklich Frau Professor Dr. Drosten, aber sie ist jetzt auch im Team beim besten, zweitbesten Podcast Deutschlands, natürlich bei diesem Drosten-Podcast. Mhm. Sie ist Professor Sandra Ziesek, Virologin der Uni Frankfurt, interessanterweise genau an der Universität, die ja die Doktorarbeit vom Professor verbummelt hat. Also
verbummelt.
Wasserschaden und ausgerechnet die von Professor Drosten, die Doktorarbeit, die war dann weg. Aber gut, Professor Sandra Ziesek, die hat ihre Doktorarbeit woanders abgelegt, die wird wahrscheinlich noch zu finden sein.
Ja.
Und mit der wollen wir jetzt anfangen.
Ist Virologin an der Universität Frankfurt, wie gesagt. Und Professor Ciesek, die wurde Mitte November in Folge 65 des Coronavirus-Update vom NDR zu Irland gefragt. Wissenschaftsredakteurin Corinna Henning, die wollte da Folgendes wissen.
Ein anderes sehr interessantes Beispiel ist Irland. Da sind die Zahlen auch mittlerweile viel niedriger als hier. Was die Maßnahmen dort angeht, gibt es da ein bisschen sowas wie eine Ampel, wie sie ja auch hier diskutiert wird. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, woraufhin dann die Virologin nicht nur das Stufenmodell lobte, sondern auch die einzelnen Maßnahmen.
Was ich gut finde, ist, dass die für Hochzeiten spezielle Maßnahmen haben. Mhm. Also im Level 5 darf man zu sechst eine Hochzeitszeremonie abhalten. Und auch ein großer Unterschied ist die Einschränkung des Radius. Also die haben eine Bewegungsfreiheit von maximal 5 Kilometer um den Wohnsitz. Da ist nur das Arbeiten in diesen essentiellen Bereichen ausgenommen. Aber wenn sie jetzt sich frei bewegen wollen oder jemanden besuchen wollen oder, weiß ich nicht, in die nächste Stadt einen Ausflug machen wollen, das ist im Moment da gar nicht erlaubt.
Das also war auszugsweise der irische Lockdown. Und man kann sagen, der machte so richtig Karriere. Es war dann der 11. Dezember. Da war es der Nachrichtensender NTV. Und anhand von Grafiken hat er uns verdeutlicht, unser sogenannter Soft-Lockdown, der kann gar nichts, der ist hilflos. Nein, der irische Einsperr-Lockdown, der hat es genau richtig gemacht.
Mhm. Die Neuinfektionen blieben dann zeitweise auf einem gleichbleibenden Niveau und jetzt steigen sie sogar wieder an. Also eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Das RKI und die Gutachter der Leopoldina, die sagen daher, dass wir auch diesen Weg, also den Weg von Irland, einschlagen sollten. Kontakte deutlich reduzieren und ein harter Lockdown.
Die Leopoldina, da war doch was. Ach richtig, dieses berühmte Lockdown-Papier vom 8. Dezember.
Die letzte Warnung der Wissenschaft.
Genau.
Die letzte.
Ja, 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 weil da hieß es, Länder, die auch im zweiten Lockdown eine höhere Reduktion der Kontakte erreicht haben, wie zum Beispiel Belgien und Irland, waren bei der Reduktion der Infektionszahlen erfolgreicher.
Die letzte Warnung der Wissenschaft, das Leopoldina-Papier. Und da kommen wir jetzt zu einer Frau, die sollten Sie unbedingt kennen. Vielleicht kennen Sie noch nicht, sollten Sie Blutdruckschwäche haben. Dann schauen Sie sich mehr von Viola Priesemann an. Ich bin sicher, der treibt den Blutdruck wieder nach oben. Mhm. Die sorgt auf jeden Fall dafür, dass man eine Meinung zu ihr hat. Priesemann ist Physikerin vom Max-Planck-Institut Göttingen.
Mhm. Ja, und Frau Priesemann, die befürwortet Irland massiv und ist ja seit Monaten eine der härtesten Hunde quasi. Beispiel haben wir für Sie natürlich auch hier am 6. Dezember. Da kam sie bei Berlin direkt zu Wort.
Ich denke, es wäre sehr wichtig, dort einen kurzen, aber wirklich konsequenten Lockdown zu machen. Wenn er kurz ist, dann reichen 2 oder 3 Wochen. Und ich denke, in Sachen Güterabwägung wäre das sicherlich ein Versuch wert. Wir haben jetzt massive Einschränkungen, die können wir allerdings noch ein ganzes Stückchen anziehen.
Danke, Frau Priesemann. 2 bis 3 Wochen reichen also. Nun gut. 2 bis 3 Wochen reichten ja auch in Irland auf dem Weg in die Freiheit. Ich habe Ihnen die Grafik ja gezeigt. Lief ja alles sehr gut. Der harte Lockdown in Irland, ein echter Erfolg. Also endlich wieder Weihnachten in Irland feiern, ganz entspannt, Silvester, Guinness trinken, alles in Ordnung soweit. Irland ein europäisches Musterbeispiel für den Lockdown?
Mhm. Moment, ich kann da mal aufklären. Einen Augenblick, ich habe mir das mal ganz kurz aufgeschrieben. 30. Dezember. Irland geht in den 3. Lockdown. In Irland hat die Regierung wegen der Corona-Pandemie einen Lockdown von mindestens 1 Monat verhängt. Begründet wurde dies mit dem starken Anstieg von Neuinfektionen und der neuen Virusvariante.
Darf ich präsentieren? Hier ist die 3. Welle in Irland. Es ist die gleiche Grafik, die wir eben schon gesehen haben. Ich habe bloß den Ausschnitt ein bisschen größer gemacht und da erkennen wir es also. Der irische 2. Lockdown, unser großes Vorbild und das Loblied von Ciesek, Priesemann, Drosten, Leopoldina, führt nach nicht einmal 1 Monat Freiheit in den nächsten Lockdown, den 3. Lockdown.
Eigentlich wollten wir heute mit Ihnen den großen Lockdown-Überblick machen, weil es gäbe ja eigentlich noch sehr viel mehr zu erzählen, beispielsweise von den Mutti-Zetteln aus Frankreich. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt, dort musste man sich selber einen Passierschein ausstellen. Wir könnten auch von Spanien noch sprechen, wo selbst der Spaziergang verboten war. Beides Länder mit sehr harten Lockdowns in der ersten Welle und massiven Zahlen in der 2. Welle. Heute haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Darum wollen wir aber trotzdem noch in ein ganz spezielles Land schauen.
Legen Sie sich den Trauerflor an. Es ist das Land des Untergangs. Am europäischen Rand werden dort die Alten entsorgt, als ob sie Einwegmasken wären. Hin und wieder bekommen wir aus dem Land keine Neuinfektionszahlen und dann gehen wir davon aus, dass die Erwachsenen einfach alle verstorben sind und sie nicht mehr melden können. Es geht natürlich um Schweden.
Der schwedische Sonderweg. Was fällt Ihnen jetzt hierzu ein? Also die ganze Welt macht die Kneipen dicht, Cafés zu, zwingt die Bürger hinter die Maske, nur die Schweden nicht. Für deutsche Regierungspolitiker, da wurden ja die Skandinavier ein Sehnsuchtsort und für deutsche Medien und sogenannte Experten das absolute Schreckgespenst.
Es war dann also auch der 8 Milliarden Podcast von Spiegel Online, der am 4. Dezember Bilanz gezogen hat. Titel: Das schwedische Corona-Desaster. Journalist Juan Moreno spricht dort mit dem Autor Dietmar Pieper, ebenfalls vom Spiegel. Und da sagt Pieper, der schwedische Sonderweg ist vorbei und das Ergebnis steht auch fest. Es war ein Desaster.
Ja, ja, gut, gut. Nee, klar. Steht das Ergebnis also fest. Wir haben es für Sie. Tote pro 1 Million Einwohner. Schweden 887. Frankreich 1001. USA 1091.
Schweden 887.
Spanien 1092. Großbritannien 1108.
Schweden 887.
Bulgarien 1132. Tschechien 1143.
Schweden 887.
Italien 1253. Belgien 1700.
Der schwedische Sonderweg ist also gescheitert. Mehr noch, der Spiegel verrät uns, es ist ein Desaster, obwohl mindestens 7 Länder der Europäischen Union und die Vereinigten Staaten deutlich schlechter dastehen.
Ja, also abschließend muss man natürlich zu Schweden sagen, diese Begründung, dass der schwedische Weg gescheitert ist, da wurde Schweden häufig eben verglichen mit Finnland, mit Norwegen, mit Dänemark. Und in dem Vergleich, schneidet Schweden tatsächlich sehr schlecht ab oder zumindest deutlich schlechter. Das nur der Vollständigkeit halber, aber so düster, wie das alles medial hierzulande dargestellt wird, das ist es bei weitem nicht.
Nein, so werden wir das auch nicht stehen lassen. Und ich habe gerade mal wieder aufgerufen, ich habe da ein paar Artikel zu gelesen, wenn ich jetzt mal Schweden auf meinem Telefon eingebe. Schweden beendet Sonderweg, Corona-Pandemie, Schweden verlassen Sonderweg und Corona-Politik. Das heißt es jetzt auf einmal überall in den Medien. Also korrekt ist, dass das schwedische Parlament jetzt die Möglichkeit geschaffen hat, in einen Lockdown zu gehen. Das war vorher nicht der Fall, aber der Sonderweg wird verlassen, weil man jetzt empfiehlt, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das ist also das Verlassen des schwedischen Sonderweges. Mhm. Also das wäre ja ganz schön, wenn man uns das mal empfehlen würde. Da wäre ich sogar dabei, das zu empfehlen. Mhm. Oder die Restaurants dürfen nicht mehr ganz so viele Leute reinlassen wie vorher. Das ist das Ende des schwedischen Sonderweges. Merkt ihr eigentlich noch was? Und ich will dazu mal was sagen. Denn ich finde es ganz schön, in Restaurants zu gehen. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin, wenn ich jetzt mal den Flur abziehe, das Badezimmer und die Küche abziehe, dann habe ich für mich persönlich etwa 18 oder 19 Quadratmeter. Das ist meine Freiheit und auf die wollt ihr mich beschränken. Und euch geht der Lockdown auch nicht zu weit. Ihr sagt, Benjamin darf auf 18 Quadratmetern bleiben und zwar immer und wir möchten ihn da einsperren und er darf nicht raus. Keine 15 Kilometer. Wir fordern den so harten Lockdown, dass er am besten ganz zu Hause bleiben muss. Wenn er es nicht freiwillig begreift, dann müssen wir ihm das vorschreiben. Das ist das, was ihr wollt. Und da sage ich mal so, der schwedische Sonderweg ist vielleicht doch ganz interessant, denn warum gehe ich denn raus? Na klar kann ich auch einen Sonntagsspaziergang machen und nur spazieren. Aber ich habe ja doch auch ganz gerne mein Ziel. Ich würde ja doch ganz gerne mal in ein Café gehen oder in ein Restaurant. Und das ist eben nicht möglich. Und das ist ein Problem für mein Sozialleben. Und ich rede immer noch vom hohen Ross herunter, denn ich kann jeden Tag arbeiten gehen. Aber andere Menschen können auch nicht mehr arbeiten gehen. Und die werden eben auch eingesperrt.
Ja, und auf der anderen Seite hat man trotzdem kein, in Anführungsstrichen, verpflichtendes Homeoffice oder zumindest viele Arbeitgeber, die Homeoffice nicht möglich machen. Wir haben auch deutlich weniger Homeoffice in Deutschland als noch in der sogenannten ersten Welle. Ein Drittel des Tages verbringe ich, möglicherweise sogar 50% des Tages verbringe ich bei der Arbeit. Muss auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Zweifelsfall herfahren. Aber ich darf nicht mal eben kurz eine halbe Stunde außerhalb von 15 Kilometern in den Wald gehen, oder was?
Ich will Ihnen wirklich diesen 8-Milliarden-Podcast vom Spiegel noch mal ans Herz legen, dass Sie sich das mal selber anhören. Denn da wird ja auch gesagt, wir fanden diesen Weg ja sehr interessant und hätten ja gar nicht damit gerechnet, wie sich das alles entwickelt. Aber jetzt ist es auf jeden Fall ein Desaster. Also aus meiner Sicht fanden die das nie besonders interessant. Aus meiner Sicht fanden die das immer eine absolute Katastrophe. Und die gesamte deutsche Medienlandschaft hat sich gegen den schwedischen Weg gestellt. Wir haben uns auch nie dafür ausgesprochen, sondern wir haben gesagt, das ist aber interessant. Einer macht es anders, wir werden das weiter beobachten. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und da können sie noch so schlaumeierisch daherreden, egal wer bei Twitter ist oder egal wer sich ihnen gegenüber äußert oder egal wer in den Zeitung schreibt. Nein, das letzte Wort ist nicht gesprochen. Und das ist auch die Frage, was es mit der Psyche macht. Ich muss ja nicht sterben. Ich muss mich auch nicht umbringen. Aber ich kann ja trotzdem sagen, dieses Jahr war auch deswegen für mich so dermaßen ätzend, weil man nicht in Situationen unter die Maske gesteckt hat, wo ich es nicht eingesehen habe. Es war so ätzend, weil ich nicht mal rausgehen konnte. Es war so ätzend, weil ich so gut wie gar nichts mehr machen konnte. Und da hätte ich gerne lieber in Schweden gelebt. Könnte durchaus so sein, dass ich mich zu dieser Aussage versteife. Und wenn Schweden nicht ausgestorben ist, dann leben sie noch heute.
Und Respekt übrigens auch an Anders Tagnell, den Virologen dort in Schweden und die Regierung, die das auch gegen all den Gegenwind aus Europa und anderen Ländern gemacht
haben. Und was die auch gemacht haben, ist Fehler zuzugeben. Jens Spahn verklausuliert irgendwas. Man wird sich entschuldigen müssen. Ich weiß bis heute nicht, wofür. Für den Grundstückskauf? Lassen Sie uns darüber nochmal sprechen. Komme ich später nochmal, sage ich nochmal einen kleinen Witz zu, ja? Zum Thema Grundstückskauf und Villenkauf. Wollen Sie sich dafür entschuldigen? Machen Sie es. Und machen Sie es jetzt. Und wollen sich entschuldigen, weil Sie uns angelogen haben, als Sie gesagt haben, diesen Lockdown wird es nicht mehr geben. Die Schweden haben es gemacht. Sie haben gesagt, wir haben Fehler gemacht. Die Schweden haben gesagt, dass wir die Menschen in Altersheimen krepieren lassen haben, das war ein Fehler. Wir haben sie nicht ausreichend geschützt. Das tut uns leid. Das haben sie gemacht. Und so ein Bekenntnis hätte ich gerne mal hier gehört. Ja. So, und mir reicht es jetzt mit diesem verdammten Lockdown. Wir kommen jetzt zum anderen Thema. Egal, ob der jetzt hart ist, weich ist oder sonst was. Wir haben uns damit noch nicht ausführlich genug beschäftigt. Wir werden das noch weiterhin tun. Dafür haben wir sicher noch Monate Zeit und dann kommt der nächste Lockdown. Wir kümmern uns jetzt um ein anderes Thema. Denn wie kann man diesen Lockdown beenden? Natürlich nur damit, womit sie uns schon seit Monaten belästigen, mit der Spritze.
Es gibt eine klare Perspektive und das heißt, die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie. Das ist die klare Perspektive.
Ja, und da hörte man sie auch schon im Hintergrund, die Glocke des Kampfrichters, der Gong zur nächsten Runde.
Ringfrei. Okay, also ringfrei für den großen Impfstreit. Angetreten sind die Christlich-Demokratische Union und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Angetreten außerdem Olaf Scholz und Jens Spahn. Hier geht es jetzt wirklich jeder gegen jeden.
Ja.
Die Lieferung des Corona-Impfstoffes entzweit die Große Koalition. Also Beispiel Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, da steckt das Militärische ja schon im Namen. Er hat sich am Montag im ARD-Morgenmagazin geäußert.
Was werfen Sie denn genau dem Bundesgesundheitsminister jetzt vor?
Wir haben ja monatelang auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet. Wir haben den Menschen gesagt, wir bleiben zu Hause, wir haben Geschäfte zugemacht, wir haben Einschränkungen des alltäglichen Lebens ja von großer Tragweite gehabt. Und es war immer klar, der Impfstart ist der Punkt, wo das Licht am Ende des Tunnels dann gesehen wird. Und jetzt stellen wir fest, wir stehen viel schlechter da als andere Länder. Wir haben zu wenig Impfstoff bestellt. Es gibt kaum vorbereitete Strategien noch mit den Bundesländern zusammen. Und das liegt in der Verantwortung von Jens Spahn.
Ja, während deutsche Medien wie ARD und übrigens allen voran auch die Bild-Zeitung diesen Streit zwischen SPD und CDU fleißig kommentieren, gerne auch noch ein bisschen aufbauschen, handelt es sich eigentlich um ein völlig inszeniertes Schauspiel. Der Bundestagswahlkampf, der ist nämlich hiermit wirklich ganz offiziell eröffnet. Um den Impfstoff, den geht's eigentlich da höchstens noch am Rande.
Also ist schon skurril. Die SPD ist an der vordersten Front der Pandemiebekämpfung. Die sitzen ja beispielsweise auch im Corona-Kabinett zusammen. Olaf Scholz wahrscheinlich direkt neben Jens Spahn. Und trotzdem auf einmal gibt es diesen Stress. Was soll der Terz? Was ist los? Ach, da war ja was. 26. September, merken Sie sich den Termin vor. Dann dürfen wir wieder wählen, und zwar den Bundestag.
So ist es. Eins nach dem anderen, bevor wir da nochmal zurückkommen, spannen wir jetzt einen kleinen Bogen. Schauen wir nämlich zuerst mal auf das Rennen um den Impfstoff. Und tatsächlich ist das ja mit einem Rennen zu vergleichen, weil im vergangenen Jahr war ja lange Zeit völlig unklar, welcher Impfstoff von welchem Anbieter jetzt als erstes an den Start gehen
wird. Also sollte es am Ende tatsächlich der deutsche Impfstoff sein, also sollte es BioNTech sein? Gut, die Erregungsfirma Pfizer ist auch dabei. Oder war es dann doch der Stoff aus dem Hause AstraZeneca? Das war im Sommer überhaupt nicht klar. Mhm. Dann hatten wir noch im Rennen Moderna. Dann haben wir auch noch Sanofi aus Frankreich gehabt. Mhm. CureVac aus Deutschland und Johnson & Johnson aus den Vereinigten Staaten. Die hatten alle Chancen.
Absolut. Welcher Impfstoff dann tatsächlich zugelassen würde, das war dann ein völliges Glücksspiel. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass manch ein Pharmakonzern sein Produkt nie auf den Markt bringen wird, wenn zum Beispiel das in Studien versagt und man das dann echt nicht mehr schön rechnen und reden kann, kann es sein, dass der eben nicht zugelassen wird. Für die führenden Politiker der westlichen Welt, da war aber ganz schnell klar, seit Monaten hatten sie ja die Menschen darauf eingepeitscht, und übrigens auch die WHO gleich mit, dass die Pandemie erst beendet sei, wenn in ausreichender Menge Impfstoff zur Verfügung ist und ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist. Deswegen erst einmal bestellen, bestellen und bestellen.
Nun stand man allerdings vor folgender Herausforderung. Also was beispielsweise, wenn der französische Impfstoff von Sanofi als erstes entwickelt ist, könnte ja sein, dass die Franzosen dann erstmal sich selbst durchimpfen wollen, also das eigene Impfland versorgen. Mhm. Also um nationale Alleingänge zu vermeiden, sollte eine europäische Lösung her, wie das ja oftmals so praktiziert wird. Es war dann der 13. Juni, da kam der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca. Da sollte es dann einen Deal mit Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden über 400 Millionen Impfdosen geben. Aber zu diesem Deal ist es dann nicht gekommen.
Nee, weil um die Bestellung auf so ein höheres Kompetenzlevel zu stellen, da setzte sich Deutschland dafür ein, dass ab Juli Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellvertretend für die EU auf große Einkaufstour gehen, Vorbestellungstour gehen sollte.
Moment mal, wer in Deutschland hat sich da jetzt genau für eingesetzt?
Achso, ja, Entschuldigung, das war natürlich nicht ganz Deutschland, das war die Kanzlerin höchstpersönlich. Die hat sich auch gegen den Willen des Bundesgesundheitsministers für diese EU-Lösung stark gemacht.
Und so ging es dann also los mit der großen Bestellerei. 27. August, da wird vermeldet, dass AstraZeneca den ersten Vertrag bekommen hat, über 300 Millionen Impfdosen, Option auf 100 weitere Millionen.
Am 18. September dann die zweite Vertragsunterzeichnung, dieses Mal mit französischen Sanofi über bis zu 300 Millionen Impfdosen.
8. Oktober, dritter Vertrag, Johnson & Johnson aus den Staaten, 200 Millionen plus Option auf weitere 200 Millionen.
11. November, der vierte Vertrag mit dem deutschen Unternehmen BioNTech diesmal, 200 Millionen Impfdosen plus Option auf 100 Millionen weitere, damit nicht genug.
Kurz Kopf gerechnet, wir sind ja schon durchgeimpft, aber egal, 19. November, CureVac, 225 Millionen und eine Option auf weitere 180 Millionen. Grüße an die Bill und Melinda Gates Stiftung. Die ist nämlich da auch dabei bei CureVac, unter anderem auch der Bund, denn das haben wir im letzten Jahr auch gemacht. 300 Millionen Euro Wirtschaftsminister Altmaier Richtung CureVac und Dietmar Hopp überwiesen. Also 19. November. Auch CureVac ist im Impfstoffrennen dabei und der Vertrag ist dann unterzeichnet.
Einen haben wir noch, den sechsten Vertrag. Der ließ auch nicht lange auf sich warten. Die EU sicherte sich am 25. November mit Moderna die Lieferung von 80 Millionen Impfdosen plus Option auf weitere 80 Millionen.
Einen haben wir noch, siebter Vertrag, der ist jetzt in Arbeit. US-Pharmaunternehmen Novavax. Und da geht es um die Abnahme von 100 Millionen Impfungen plus weitere 100 Millionen.
Rechnen wir mal kurz durch. Und da habe ich mich ein bisschen hingesetzt und auch ein bisschen den alten Rechenschieber rausgeholt. Die EU hat insgesamt über 1,4 Milliarden Impfdosen in Aussicht plus die Option einer raschen Nachlieferung von weiteren 760 Millionen Impfdosen. Zur Erinnerung, die EU hat seit dem Austritt von Großbritannien insgesamt rund 447 Millionen Einwohner. Sollten jetzt alle Impfstoffe zugelassen werden, könnte man damit jeden EU-Bürger gleich dreimal impfen mit der Option auf eine weitere Impfung.
Wobei bei den Zahlen und bei weiteren bitte genannt werden muss, dass man ja eigentlich jeden zweimal impfen muss.
Ja, also das heißt, zweimal mit der Option könnte man jeden zweimal immunisieren.
Immunisieren, ausgezeichnet. Ja, also zugelassen in der Europäischen Union, BioNTech, ab jetzt auch Moderna und AstraZeneca ist in Großbritannien zugelassen und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen auch in Europa passieren würde, in der Europäischen Union. Alle anderen Impfstoffe befinden sich noch in der Erprobung, dürfen bei der breiten Masse nicht bespritzt werden. Aber mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, einen kleinen Seitenhieb würde ich übrigens ganz gerne an der Stelle loswerden. In China sind bereits 4 Impfstoffe zugelassen. In Russland außerdem ja der Impfstoff Sputnik V. Die stünden also theoretisch natürlich auch in der EU zur Verfügung, wurden von der EU aber gar nicht erst bestellt. Kritik daran seitens deutscher Medien oder Oppositionsparteien, das ist allerdings nicht zu vernehmen. Ein bisschen was könnte sich ja bewegen. Frau Merkel hat ja jetzt mit Russland gesprochen, dass es da eventuell eine Kooperation geben sollte. Aber das werden wir mal beobachten.
Also zurück nochmal zu den tatsächlichen Bestellungen. Wer bestellt, muss bei Lieferung ja in der Regel auch zahlen. So kenne ich das jedenfalls. Mhm. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Schweinegrippe. Da war es so, dass tatsächlich die Auslösung der Bestellung an den Wirkstoffgrad, an die Wirksamkeit gekoppelt war. Mhm. Wir kennen ja die Verträge leider nicht im Detail. Ich würde da ganz gerne mal reinschmökern. Ich finde, das sollte ohnehin öffentlich sein. Aber wie genau läuft das jetzt eigentlich? Auf jeden Fall wird es Geld kosten.
Ja.
Es war Mitte Dezember, da wurde vielleicht auch aus Versehen bekannt, wie viel die Europäische Union pro Impfdosis an den jeweiligen Hersteller bei Lieferung bezahlen muss. Herr Jopper, was muss man denn berappen?
Also die Preise variieren, übrigens sehr stark variieren die. Von 1,78 Euro pro Dosis bei AstraZeneca, also Schnäppchen, bis zu 18 Euro bei Moderna. Würden also alle Impfdosen von allen geliefert, wären das Kosten von weit über 10 Milliarden Euro für die EU und damit natürlich selbstverständlich für den Steuerzahler. Die weiteren Kaufoptionen, die wir Ihnen aufgezählt haben, plus potenzielle Verträge noch mit Novavax, die sind da noch nicht mal mitgerechnet.
Ausgaben für Lagerung, für die ganze Impfstruktur, für das Personal, für die Ausrüstung, das ist da noch nicht dabei. Klingt danach, als wenn uns da schon schwindelig werden könnte.
Hast du nicht noch eine Zuschrift bekommen, wo mal gesagt wurde, wie viel eigentlich jemand erhält, der dann freiwillig, was heißt freiwillig natürlich bezahlt, aber die Impflinge dann auch impft?
Ja, das war der Jens, den wir am Anfang der Sendung schon gehabt haben. Er ist also eine Art Whistleblower, weil seine Frau Hausärztin ist. Und er sagte uns, wenn sie das gemacht hätte, Termine wurden ja abgesagt, 120 Euro für einen Arzt pro Stunde. Wenn ich mal davon ausgehe, dass so eine Schicht 8 Stunden geht, dann sind das 960 Euro pro Tag. Kann man machen als Hausarzt in Berlin. Mach das mal 20 Tage. 960 Euro. Da bist du bei, ich glaube, 19.200 Euro pro Monat. Ka-ching!
Ja, und das wiederum werden ja wahrscheinlich dann die Krankenkassen zahlen. Und damit auch, fällt mir fast der Löffel hier weg. Und damit der auch wieder wir durch wahrscheinlich erhöhte Krankenkassenbeiträge.
Ja, Zusatzbeitrag ist bei mir jedenfalls gestiegen in diesem Jahr. Das kann man schon mal sagen.
Wüsste. Einen habe ich übrigens noch mit dem europäischen Gedanken. Da ist es jetzt nicht ganz so weit her, wie das ja mit dem europäischen Gedanken von Frau Merkel eigentlich gesagt wurde. Denn von den Beispiel 200 Millionen BioNTech-Impfdosen. Da erhält Deutschland über 55 Millionen, also mehr als ein Viertel aller EU-Bestellungen. Anteil der deutschen Bürger in der EU macht aktuell aber nur ein Fünftel aus.
Also wir halten jetzt mal fest, ohne die Option zu berücksichtigen, haben wir viermal so viel Impfstoff bestellt, wie es EU-Bürger gibt. Deutschland erhält anteilig sogar noch etwas mehr, als uns eigentlich zustehen würde. Dennoch wird die deutsche Impfstrategie und Impfstoffbestellung von Teilen der SPD massiv kritisiert. Als verfehlt dargestellt, es sei zu wenig Impfstoff bestellt worden. Ganz vorne mit dabei SPD-Gesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach.
Ich glaube, die EU wäre besser beraten gewesen, hier den teuren Moderna-Impfstoff und auch BioNTech-Impfstoff in größerer Menge einzukaufen. Das wäre sicherlich richtig gewesen. Und man hätte vielleicht auch also national zukaufen können oder müssen.
Naja. Und wenn man dann bedenkt, dass die Impfbereitschaft hierzulande ja immer weiter fällt, laut einer neuen Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland liegt die nur noch so bei rund 50%, bei medizinischem Fachpersonal sogar noch darunter, bei medizinischem Fachpersonal in Thüringen noch mal darunter. Wenn man dann halt mal schaut, könnte es ja sein, dass jeder impfwillige Deutsche bald den Impfstoff hinterhergeworfen bekommt.
Und dann kommen ja noch dazu, dass man manche Impfstoffe sogar entsorgen muss. Wir hatten solche Fälle in Bayern, auch im Berliner Impfzentrum soll das schon vorgekommen sein. Grund ist ja unter anderem, dass er nicht so lange haltbar ist. Also erstmal transportieren bei minus 50 Grad und dann im Kühlschrank haltbar wohl 4 bis 5 Tage. Mhm. Aber wenn die Impflinge nicht kommen oder sonst was dazwischen kommen, dann kann es halt passieren, dass es auch mal in der Tonne landet.
Absolut. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Olaf Scholz, der vor diesem Hintergrund EU-Kommission und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorwirft, zu wenig Impfdosen vorbestellt zu haben. Einen vierseitigen Fragenkatalog, den versendete er sogar zusammen mit den SPD-Ministerpräsidenten der Länder an Jens Spahn, hätte er natürlich auch direkt weitergeben können. Die sitzen ja, wie gesagt, Schulter an Schulter im Corona-Kabinett. Was macht Olaf Scholz aber? Gibt das seinem Kumpel Michael Müller als Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, damit der das an Jens Spahn dann weitergibt. Und alles natürlich schön begleitet vom medialen Tamtam.
Ja, so sieht Wahlkampf aus. Und wenn dann die Bild-Zeitung weiter so fleißig mitspielt, dann könnte ja vielleicht sogar wirklich der Eindruck entstehen, als wenn die SPD oder die CDU nicht komplett einig sind, als wenn es immer noch Unterschiede gibt in den Programmen der Regierungsparteien. Also, da passt es dann auch so ein bisschen ins Bild, dass sich in diesen Tagen der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit dem CDU-Fraktionsvize Carsten Linnemann öffentlichkeitswirksam gegenseitig angegangen haben.
Ja, Klingbeil erklärte, Deutschland stehe im Vergleich zu anderen Ländern bei der Impfstoffverteilung schlecht da. Frage ich mich, welche Länder? Schuld sei auch der Bundesgesundheitsminister. Ja, und Linnemann, der konterte diesen Angriff auf seinen Parteikollegen Spahn dann mit einem Gegenangriff auf Vizekanzler Olaf Scholz.
Ich finde, dass ja, das Agieren eines Finanzministers, eines Vizekanzlers in dieser Situation, wo große Bereiche der Wirtschaft am Abgrund stehen, wo die Menschen verunsichert sind, für unverantwortlich. Das macht man nicht. Ich erwarte von der Regierung, dass man zusammenarbeitet und die Probleme löst, dass wir durch diese Pandemie kommen und nicht, dass man auch einzelne Minister angreift, die Bestes tun in diesen Zeiten.
Bestens im Rahmen ihrer Fähigkeiten. Also wir fassen zusammen, es beginnt vielleicht Wahlkampf zu werden. Ausgesprochen interessant. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber lass uns das jetzt nochmal kurz diskutieren, diese ganze Impfstoffbestellung. Bislang haben wir immer für und wider genannt, aber jetzt möchte ich gerne Meinung hören, und zwar deine. Leider kenne ich sie, ich glaube, wir sind uns relativ einig. Los geht's.
Was genau, welchen Aspekt möchtest du von mir hören?
Also ich sag mal, worüber ich mich geärgert habe, und das ging auch bis in mein ganz privates, familiäres Umfeld, wo ich darüber diskutieren musste. Also diese Aussage, wir haben zu wenig bestellt. Wie kommt man denn darauf?
Also na, wie kommt man darauf, wenn die Bild-Zeitung jeden Tag so eine Schlagzeile produziert und du musst dir die Bild-Zeitung noch nicht mal kaufen, die liegt auch bei jedem Laden einfach aus und du musst es nur lesen, irgendwann ist es in deinem Kopf drin.
Ja, es war ja auch nicht nur die Bild-Zeitung, aber ich verstehe nicht, wie es den Leuten eigentlich logisch in den Kopf gegangen ist. Wir sind doch in einer Situation gewesen, wo wir nur einen Impfstoff verspritzen konnten. Das war BioNTech und davon haben wir in der Europäischen Union schon mal 300 Millionen bestellt. Wir können nur diesen verimpfen. Jetzt kommt ein zweiter dazu, von denen haben wir wieder hunderte Millionen. Und dann kommen noch weitere hinzu. Also egal, wie viel wir jetzt von BioNTech bestellt hätten, wir hätten ja trotzdem nicht mehr Ware bekommen, weil sie nicht so schnell produzieren können. Das heißt, es ist eine absolute Phantomdiskussion, jetzt zu behaupten, wir hätten von BioNTech mehr bestellen können. Auch wenn wir mehr bestellt hätten, würden wir es auch erst im Laufe 2021 bekommen, vielleicht auch erst in 2022. Von daher ist die Strategie von einigen viel zu bestellen eigentlich schlauer gewesen und man hätte auch nicht mehr von dem einen bestellen müssen. Also das geht mir nicht in den Kopf. Es gibt nur ein Argument und das wurde dann in der Diskussion in meinem Familienumfeld dann irgendwann auch gebracht, das Argument. Ja, weil wir so spät bestellt haben und nicht so viel, bekommen wir jetzt auch nicht so viel. Das habe ich aber noch nirgendwo in den Zeitungen gefunden. Die Aussage, dass BioNTech uns schlechter beliefert als andere Länder, weil wir es später bestellt hätten, habe ich nicht gefunden.
Nein.
Und das ist der einzige Grund, warum man da Kritik üben könnte. Aber das sehe ich nicht.
Ja, und wenn dann Herr Lauterbach sagt, Deutschland hätte ja neben der EU auch zusätzlich noch bei BioNTech und Moderna mehr ordern können. Ja, BioNTech und Moderna sind auch die beiden teuersten Impfstoffe.
Aber da will ich auch reingehen. Also das interessiert mich überhaupt nicht. Wir haben hier zusammengerechnet, dass es 10 Milliarden sind. 10 Milliarden ist gar kein Geld. Der Lockdown kostet 1,7 Milliarden pro Woche. Das ist wirklich Wurst. Also du hättest auch für 20 Milliarden bestellen können. Das wäre mir auch egal gewesen. Die Frage ist, ob es notwendig ist.
Ja.
Und wenn ich dann beispielsweise Zahlen lese wie BioNTech hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht ausschlagen konnten. $50 pro Impfdosis. Jetzt zahlen wir 12 Euro. Also das klingt mir nach einem Wucherpreis, der da im Sommer aufgerufen wurde. Den ja möglicherweise die USA bezahlen und möglicherweise Israel bezahlen.
Ja.
Und das ist der nächste interessante Punkt. Wenn es denn wirklich so ist, dass BioNTech im Sommer uns angeboten hat, $50 für einen Shot, jetzt zahlen wir 12 Euro. Wenn Israel aber $50 bezahlt und die USA $50 bezahlen, wieso sollte BioNTech wirklich gleichzeitig liefern? Also unternehmerisch würde ich auf jeden Fall dem mehr geben, der mehr bezahlt.
Ja, und Benjamin hatte heute noch einen interessanten Gedanken, den wir dann nochmal verfolgt haben. Er hat nämlich gefragt, wir haben doch noch andere große deutsche Pharma-Riesen, Bayer zum Beispiel oder Boehringer Ingelheim. Warum sind die eigentlich nicht mit im Boot vom Impfstoff-Roulette? Und daraufhin habe ich auch tatsächlich mal bei Bayer ein bisschen nachgeforscht. Bayer stellt wohl keine Impfstoffe her. Aber die forschen an Medikamenten gegen Covid-19. Ich habe einen Eintrag, ein Interview mit dem Konzernchef Baumann gelesen von April 2020, wo er gesagt hat, ja, wir forschen an den Medikamenten, aber wenn denn ein Impfstoff da ist, egal von wem, würde Bayer Kapazitäten anbieten, um diesen Impfstoff mit herzustellen, damit mehr da ist. Hört man aber auch nichts von. Ich habe daraufhin Bayer eine Anfrage geschickt. Wenn wir eine Antwort bekommen, geben wir Ihnen das weiter.
Also aus unserer Sicht ist das absolutes Wahlkampfgetöse und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich unredlich, damit jetzt Wahlkampf zu machen, weil die Argumente nicht da sind. Da sehe ich keine Argumente.
Ja.
Wir haben jetzt also heute wieder viel über den Impfstoff gesprochen. Wenn da draußen Menschen sind, die behaupten, wir reden den Impfstoff klein, weil wir darauf hinweisen, dass es Nebenwirkungen gibt, Also erstmal sind wir viel zu klein, um einen Impfstoff klein zu reden. Außerdem, es braucht uns nicht, um den Impfstoff klein zu reden. Das machen die Politiker schon selber. Und ich will Ihnen sagen, wie sie das machen. Erstmal sagen sie, wir brauchen 2 Impfungen. Die eine und 3 Wochen später die andere. Auf einmal heißt es, ja, wir können ja vielleicht auch 12 Wochen warten, bis zu 42 Tage. Das wäre noch gerade so abgedeckt von der Lizenz. Also spielt es ja gar nicht so eine große Rolle. Und man könnte ja vielleicht mit der ersten Impfung schon eine Immunität erreichen. Das ist die eine Geschichte. Und
oder
das
wie in der Studie, nur mit einer halben Dosis.
Oder mit der halben Dosis, wie bei AstraZeneca. Mhm. Und dann habe ich heute in der Redaktion zu dir und Paul Linke gesagt, es geht ja noch besser. Die reden ja nicht bloß darum, die eine Impfung zu verzögern. Sie reden ja auch darum, zu punchen. Ihr konntet es nicht glauben. Mhm. Ich hatte es in meinem Kopf und ich habe es mir rausgesucht. Es war tatsächlich Anfang dieses Jahres, vor wenigen Tagen. Da hat zum einen die Zeitung Die Presse darüber geschrieben. Ich kannte sie nicht. Asche auf mein Haupt. Haben auch bloß einen Marktanteil von ungefähr 4%. Aber es gibt die Zeitung seit 172 Jahren in Österreich.
Ja,
wirklich etablierte Tageszeitung. Die hat darüber berichtet. Und der Business Insider. Und der schrieb am 4. Januar 2021 in der UK-Ausgabe, übersetzt ins Deutsche: Verschiedene Impfstoffe können auch kombiniert werden, heißt es in einer neuen britischen Impfempfehlung. Belege dafür fehlen aber. Um mal ins Detail zu gehen. Also, am 31. Dezember 2020 hat man in Großbritannien eine neue Richtlinie rausgegeben. Mhm. Man könne die Impfung auch mischen. Also etwa die Dosis Nummer 1 in Form des AstraZeneca-Wirkstoffes geben, die Nummer 2 dann mit BioNTech-Pfizer.
Aber BioNTech und auch Moderna sind doch RNA-Impfstoffe und der von AstraZeneca nicht.
Nee, da geht es um irgendwelche Affenviren. Man kann die aber scheinbar einfach so mischen. Okay, also wie heißt es dann, wenn der gleiche Impfstoff nicht verfügbar ist oder unbekannt, welches Produkt als erstes verabreicht wurde, dann ist es vernünftig, eine Dosis des verfügbaren Produktes anzubieten und die Impfung planmäßig abzuschließen. Also und damit wollt ihr Vertrauen in der Bevölkerung generieren? Das ist ja der absolute Hammer, was da alles gefordert wird. Also ich bin ja kein Mediziner, aber mich macht das tatsächlich unsicher. Und nicht nur mich. Ich meine, wenn die beiden Russennasen sagen, wir wollen uns jetzt nicht als allererstes impfen lassen, mal gucken, was passiert, dann gucken wir doch mal auf die Leute, die sich permanent mit diesen Sachen beschäftigen. Und das sind die Menschen in den Krankenhäusern. Mhm. Und dann hast du schon mal angesprochen, Bodo Ramelow, verzweifelter Appell an die Klinikmitarbeiter. Artikel aus dem Tagesspiegel. Mhm. Thüringer Allgemeine hat auch darüber berichtet. Es geht also um die Situation in thüringischen Krankenhäusern.
Ja, das Pflegepersonal und das medizinische Fachpersonal dort hat nämlich eine, wie gesagt, noch geringere, weitaus geringere Impfbereitschaft, als das sowieso in der Bevölkerung vorrangig ist. Ich glaube, 40%?
30-40%. So hat Bodo Ramelow sich geäußert im Deutschlandfunk und der Tagesspiegel hat das aufgegriffen. Also Menschen in Krankenhäusern in Thüringen, wo ja laut den Informationen unserer Bundes- und Landesregierung die Kacke komplett am Dampfen ist, die täglich Menschen sterben und also, die können nicht mehr atmen. Ja, die, wie nennt man das? Ersticken. Die ersticken quasi. Das sehen die Leute in Thüringen doch angeblich täglich. Selbst die wägen ab Impfung gegen Covid-19 und entscheiden sich für Covid-19. Das sollte euch mal zu denken geben. Das sollte die Politik mal zu denken geben. Das sollte den Volksverpetzer mal zu denken geben. Dem Lauterbach, der Priesemann. Darüber sollten sie mal nachdenken. Wie kann es eigentlich sein, dass ihr es schafft, so einen enormen Vertrauensverlust in der Bevölkerung bei Krankenhausmitarbeitern zu generieren, dass die lieber Covid-19 kriegen als eure Impfung? Denkt mal darüber nach.
Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass sich das Personal dort denkt, entweder Covid-19 ist nicht so gefährlich oder zweitens, die Impfung ist gefährlicher als das Virus. Was anderes kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen.
Und jetzt kommt uns doch bitte nicht damit, dass die AfD 70% der Krankenhausmitarbeiter gekapert hat. Denn das sagen sie uns dann ja auch. Ja, okay, die sterben halt, weil es AfD-Wählergebiet ist. Also nee, ich glaube, da macht ihr es euch deutlich zu einfach. Und das sind echt Diskussionen, die hier auf dem Tisch liegen. Und da frage ich mich, wo eigentlich die Kanzlerin ihre Werte her hatte. Erinnerst du dich?
Ja.
Im Dezember, auf einmal hatte sie ja dieses Dokument.
Wo das plötzlich einsehbar war von der Presse, was ja sonst normalerweise sich die Kanzlerin nicht so in die Karten schaut.
Und da hieß es, über 80-Jährige wollen sich zu 80% impfen lassen. Krankenhausmitarbeiter, Pflegedienste, die wollen sich zu 80% impfen lassen. Außer in Thüringen, da sind es 30%. Wo sind es denn eigentlich 140%?
Ja.
Im Kopf der Kanzlerin wahrscheinlich.
Ja, Ist wahr. Und klar, im Moment sollen ja die Alten erstmal, vor allem die Alten- und Pflegeheime, durchgeimpft werden. Laut Jens Spahn soll das bis spätestens Mitte Februar geschehen. In der Beschlussvorlage, da heißt es übrigens, wir wollen ihnen das Impfangebot machen. Jetzt muss man dazu sagen, dass sehr viele, die in Alten- und Pflegeheimen sitzen, ja selbst gar nicht mehr über ihr Befinden entscheiden können. Das heißt, sie haben einen Vormund und der entscheidet natürlich dafür. Und häufig ist es so, dass Angehörige dann sagen, ich möchte, dass die alte Person, die vielleicht dement ist, das gar nicht mitkriegt, geimpft wird, damit ich die besuchen kann.
Da habe ich jetzt noch mal eine Frage speziell an Sie. Nehmen Sie bitte das Betreff Impfen und schreiben Sie uns an basta@snanews.de. Die Frage ist folgende. Ich habe heute Morgen im Inforadio ein langes Interview gehört mit einem Gesundheitsstaatssekretär aus Berlin. Da wurden dann Fragen an den gestellt und die Fragen kamen von den Zuhörern. Und die Frage lautete wie folgt. Ich habe ein Problem. Meine Mutter ist 99 Jahre alt, sie ist dement und kann das Haus nicht mehr verlassen. Wie kann ich sie impfen lassen? Meine Frage an Sie lautet, sind Sie der Meinung, dass die 99-jährige demente Großmutter oder Mutter oder Frau geimpft werden sollte oder nicht?
Die Frage ist natürlich, kann sie das Haus nicht mehr verlassen, weil sie Angst hat, oder kann sie das Haus körperlich nicht mehr verlassen? Also das Erste, was mir halt in den Kopf kam, war, wenn die Frau doch das Haus eh nicht verlassen kann und dement ist, muss man die Frau dann jetzt noch mit einer Impfgeschichte quälen? Die weiß im Zweifelsfall, die geht im Zweifelsfall eh nicht vor die Tür, kann sich da nicht anstecken. Also das ist auch wieder, dass eigentlich die Angehörige möchte, dass die Mutter oder Oma geimpft wird, damit sie die besuchen kann. Also eigentlich auch wieder so ein bisschen was Egoistisches, finde ich zumindest. Meine persönliche Meinung.
Oder die Tochter möchte einfach das Beste für ihre Mutter und denkt sich, Mutter macht's vielleicht auch noch 10 weitere Jahre. Sie ist ja dann 109 und deswegen möchte ich sie jetzt impfen lassen. Also die Antwort darauf war übrigens, jetzt im Moment wird sie dann gar nicht geimpft werden. Mobile Impfteams werden sie dann irgendwann mal besuchen. Aber da würde mich Ihre Meinung interessieren, und zwar an basta@snanews.de.
Und wir kommen zum Webtipp.
Machen wir.
So, unser Webtipp ist heute ein Kunsttipp, aber auch ein bisschen ein Webtipp in unserer Weihnachtssendung. Da hatten wir ja von einem Künstler gesprochen, der während der Corona-Zeit Bilder zum Thema Angst produziert hat. Wir wussten aber nicht mehr, wie der hieß, und du hattest die E-Mail leider nicht gefunden. Daraufhin hat sich jetzt jemand bei uns gemeldet, der ist nicht dieser Künstler, der ist aber ein anderer Künstler. Und wir haben eine E-Mail von Otto Rotbart bekommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der ist ebenfalls Künstler und der erschafft digitale Bilder, die, wie wir finden, sehr beeindruckend sind. Auf Instagram kann man die unter anderem auch finden. Suchen Sie dort mal nach Otto Rotbart. Wir blenden jetzt mal ein paar seiner Werke ein. Zum Beispiel dieses hier, Der Impfling an der Spritze. Amen, fand ich sehr interessant. Übrigens teilweise in Zusammenarbeit mit Gunnar Kaiser entstanden. Mhm. Ja. Dann haben wir noch Der Kampf in unserer digitalisierten Gesellschaft um jedes Like und jedes Herz. Auch, finde ich, ein sehr interessantes Bild. Und sehr schön fand ich Folgendes hier, sehr medienkritisch. Ein Stern verglüht. Medien. Was Sie über Medien wissen möchten. Fand ich sehr gut.
Ja. Ausgezeichnet. Vielen Dank für diese Zusendung und wir kommen zum Schreddern und da haben wir ein Dokument vom Covid-Impfzentrum Berlin.
Dazu sei gesagt, eigentlich ist das Dokument 227 Seiten lang. Das hätte unser Schreddern und auch unsere Umwelt nicht vertragen, wenn wir das alles ausgedruckt hätten.
In dem Dokument werden Fragen zum Thema Impfung beantwortet, darum auch über 200 Seiten lang.
Ja, also das ist für die, die dann wiederum losgehen sollen, um die Leute zu impfen. Stehen interessante Sachen drin. Mir ist aufgefallen, dass an jeder Stelle übrigens der Patient, der geimpft wird, Impfling genannt wird tatsächlich auch. Also Impfling ist gar nicht abwertend, das ist jetzt Konsens. Impfling ist jetzt ein Konsenswort.
Impfling finde ich putzig. Also wir hatten ja früher Flüchtling. Was haben wir als nächstes? Den Impfflüchtling?
Ja, ganz definitiv.
Der flieht dann nach Südamerika vor der deutschen Impfung.
Ja. Was haben wir da noch drin stehen? Unter anderem, dass man die Verpflegung selbst mitbringen muss. Bei den mobilen Impfteams wird Ausrüstung, glaube ich, gestellt. Ansonsten, wenn Sie in den Impfzentren sind, da müssen Sie
Mund-Nasen-Bedeckung ist selbst mitzubringen. Dafür hat es dann nicht mehr gereicht. Nee. Aber wie gesagt, für 120 Euro pro Stunde reicht es dann halt doch. kein Neid. Ich will bloß sagen, auch den unüberzeugtesten Hausarzt, dessen Praxis im letzten Jahr oftmals leer war, weil sich keiner zu ihm getraut hat, kann man ja vielleicht mit 1.000 Euro am Tag überzeugen.
Stimmt.
Mich auf jeden Fall. Wie lange dauert dieses Physikum eigentlich?
Eins noch hier steht, aber dann tatsächlich auch drin als Infos, die man den Impflingen dann weitergeben soll als Arzt. Die bisher häufigsten Nebenwirkungen, zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle bei mehr als 80% der Geimpften, Abgeschlagenheit bei mehr als 60%, Kopfschmerzen und Frösteln bei mehr als 30%, Gelenkschmerzen bei mehr als 20%, Fieber bei mehr als 10% etc.
Finde ich aber gut, dass es drinsteht, denn wir hatten die Frage ja gestellt. Wir hatten genau das auch vorgelesen. Das geht um die FDA in den USA, die das so beschrieben hatten. Da stand übrigens Schüttelfrost drin, hier steht nur Frösteln. Aber wir haben uns gefragt, ob die das verraten. Und ja, sie schreiben es zumindest hier rein. Mhm. Nun, kannst du dich erinnern, wir hatten noch mal so eine renitente Oma. Oma Etty oder so hieß die.
Ja,
renitente Oma. Gib mal den Stift. Also, hallo Oma Etty, ich hoffe, Sie sind noch dabei und der Name stimmt. Sie sind ja dann bald dabei beim Impfen. Ich schreibe mal Ihren Namen hier schon mal rein. Oma Etty, geboren am, sagen wir mal, 20.05., wann wird es gewesen sein, 1942. Wie alt ist sie dann? Preisfrage an dich.
Yeah,
78, ja, das heißt, sie kommen dann bald dran. Oma Etty, wenn Sie also ins Impfzentrum gehen und man Ihnen diese Spritze reingeben will, dann lassen Sie sich doch mal das hier geben, das Aufklärungsmerkblatt. Das ist die Pflicht, dass Sie Ihnen das geben. Und dann lesen Sie sich das mal alles durch.
227 Seiten.
Erstmal, nein, das ist das, was Oma Etty bekommt. Das lesen Sie sich durch und dann fragen Sie mal, entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor, was heißt mRNA? Stellen Sie doch einfach mal Ihre Fragen.
Ja.
Also, denn wir wissen doch, wie das ist, wenn man sowas beim Arzt bekommt. Man weiß nicht, was drinsteht, man unterschreibt es einfach. Wie die AGB beim Online-Shopping.
Weggeklickt.
Aber, ja, lesen Sie es einfach mal durch, nehmen Sie sich die Zeit. Denn das ist wichtig. Es geht um Ihre Gesundheit. Und wenn gut ist, was hier drinsteht, dann lassen Sie sich impfen. Und wenn nicht, dann lassen Sie es halt bleiben.
So ist es. Einfach mal die Fragen stellen und auch mal schauen, ob Sie da eigentlich die Antworten auch bekommen, die wir Ihnen ja jetzt schon vorweg gegeben haben.
So, Oma Etty hat mit O.Etty unterschrieben. Jetzt darf Impfarzt Dr. Joppa noch unterschreiben.
So, ja, mache ich sehr gerne. So, also das wird nicht geschreddert, den Rest aber bitte schreddern. Nein, okay. Das für Oma Etty lassen wir hier liegen. Die super. Kommt nach Treptow-Köpenick ins Impfzentrum.
Also, das war die erste Sendung für dieses Jahr. Das war Basta Berlin Folge 69. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Ich denke, es hat Spaß gemacht. Wir gehen mit großem Elan in das neue Jahr. Wir versuchen weiterhin ausgewogen zu berichten und auch mehrere Seiten zu beleuchten. Unsere Meinung ist im Fluss und das sollte jede Meinung auch so sein.
Ganz genau. Ein Hinweis noch über das SNA Radio. Das können Sie bei snanews.de oben anklicken. Da ist der Livestream. Sind wir werktags, wir beiden Nasen, von 12 bis 13 Uhr auch zu hören. In
allerdings ist der Freitag laut Herrn Joppa kein Werktag. Da ist er nämlich nicht hier.
Freitag bin ich nicht da. Und unsere nächste Sendung, Basta Berlin, dann wieder am 14. Januar.
Mein Name ist Benjamin Golmer. Alles Gute, bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.